Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Für die Gesamtheit der also muslimischen Einwanderung in Deutschland gilt die statistische Wahrheit. In der Summe haben sie uns wesentlich mehr gekostet, als sie uns wirtschaftlich gebracht haben. Die Migration des ungebildeten, unqualifizierten Familiennachzugs, das kann in dieser Form nicht weitergehen.
Wenn wir eine höhere Geburtenrate von weniger gebildeten Schichten haben, dann bedeutet das letztlich, dass sich das intellektuelle Potenzial der Gesellschaft relativ vermindert.
Es gibt Gene, die Volksgruppen voneinander, anhand von denen man Volksgruppen voneinander unterscheiden kann. Das gilt für also ganz viele Volksgruppen, also nicht nur für die Juden. Das bedeutet, da sich auch Begabung zumindest teilweise vererbt, dass das Begabungspotenzial in Deutschland noch stärker schrumpft als das Bevölkerungspotenzial.
Er holt seine Ideen aus der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts. Damals gab es Sozialforscher, die Charles Darwins Evolutionslehre umdeuteten. Die sogenannten Sozialdarwinisten wollten den evolutionären Zufall ausschalten, um den besseren Menschen zu züchten. Sie sahen uns wie eine Haustierrasse, deren Eigenschaften man durch Zuchtauswahl verbessern oder verschlechtern kann. So sieht uns auch Thilo Sarrazin, der noch Bundesbankvorstand, der derzeit mit Provokationen sein Buch promotet, wie eben gehört. Man darf davon ausgehen, dass Thilo Sarrazin gezielt provoziert, man darf aber wohl auch davon ausgehen, dass er ernst meint, was er sagt. Und womöglich glaubt er wirklich, dass Intelligenz eine Frage der Zuchtauswahl ist, dass Juden kluge Gene haben und Muslime dumme Gene. Deutschland schafft sich ab, sagt jedenfalls der Sachbuchautor Sarrazin, indem es den ungebildeten Schichten das Kinderkriegen überlässt und damit die Dummheit züchtet. Und indem es immer mehr Dumme einreisen lässt, nämlich die muslimischen Einwanderer. Die Menschen, eine Haustierrasse, die Einwanderungs- und Sozialpolitik als Zuchtmeister, die diejenigen ausgrenzt, die dem Zuchtziel nicht entsprechen. Und raus bist du, Sarrazin und das Spiel mit der Ausgrenzung, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Elsbeth Stern, Professorin für Lehr- und Lernforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, guten Tag.
Guten Tag.
Eine der Kernaussagen von Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« ist die Vermehrung der Dummheit durch die Kinder der viel zitierten bildungsfernen Schichten, vor allem der Einwanderer. Und er bezieht sich dabei nicht etwa auf das Bildungssystem, das die Kinder dieser Gruppen dumm macht oder dumm lässt, sondern er argumentiert mit Genen. Und dabei beruft er sich auf Ihre Forschung. Belegt Ihre Forschung, dass dumme, ungebildete Eltern dumme Kinder bekommen?
Das belegt weder meine Forschung noch sonst irgendeine Forschung, weil Herr Sarrazin etwas ganz Grundlegendes nicht verstanden hat. Es ist tatsächlich der Fall, dass Gene daran mitwirken, wie die Intelligenz bei einem Menschen ausgebildet wird. Alle Menschen bringen Voraussetzungen dafür mit, sprechen, schreiben und rechnen zu lernen. Aber diese genetischen Voraussetzungen, die müssen natürlich erst in einer Gesellschaft, in der es eine Schule gibt, in der man Lernangebote hat, müssen die sich erst eben herausbilden. Und es gibt tatsächlich gute Belege dafür, dass die Unterschiede, die wir finden, wenn Menschen die gleichen Lernchancen hatten, dass diese Unterschiede auch auf Gene mit zurückzuführen sind. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Konsequenzen, die man daraus ziehen muss, die sind ganz andere, als Herr Sarrazin das tut.
Nochmal zum Grundsätzlichen. Herr Sarrazin hat Intelligenz auf die Gene zurückgeführt. Also überspitzt hat er sich ja so ausgedrückt, die Juden seien überdurchschnittlich intelligent, weil sie bestimmte Gene teilen und andere hätten nicht das Zeug zu dieser Art von Intelligenz, weil ihnen die genetischen Voraussetzungen dafür fehlen. Das ist Unsinn, oder?
Das ist nun absoluter Unsinn. Man hat bisher in keiner Gruppe, ja, die man vielleicht charakterisieren kann, irgendwelche genetischen Unterschiede gefunden. Man findet manchmal im Mittelwert Unterschiede, die kann man aber natürlich noch überhaupt nicht interpretieren, weil die kulturellen Unterschiede auch so sind, dass ja nicht alle Menschen die Möglichkeit hatten, die in den Genen vorgesehene Intelligenz zu erreichen. Also ein Beispiel, wenn ein Mensch die allerbesten Voraussetzungen in den Genen mitbringt, lesen und schreiben zu lernen, aber in seiner Kultur keine Schulangebote sind und es keine Schrift gibt, dann wird er diese Gene auch nicht nutzen können.
Also die Gene haben etwas mit Intelligenz zu tun.
Die Gene haben etwas bei jedem Menschen mit Intelligenz zu tun, so wie die Gene auch etwas damit zu tun haben, dass wir eine Nase, dass wir Finger haben, dass wir Füße haben. Und die Gene unterscheiden sich auch ein bisschen, so wie sich unsere Nasen unterscheiden. So dürften sich auch die Gene unterscheiden, die die Intelligenz mit herausbilden. Und deshalb haben es manche Menschen leichter als andere. Aber hier haben wir noch überhaupt nie ethnische Unterschiede gefunden.
Ist Intelligenz also doch erblich? Vererbt sich das von den Eltern auf die Kinder?
Also man muss es umgekehrt sagen, Intelligenzunterschiede sind auf Gene zurückzuführen, aber es ist nicht so, dass es irgendwo ein Gen gäbe, das eben dann jedes Mal in jeder Familie mitgegeben wird, sondern es gibt einen so großen Mix wahrscheinlich an Genen, die sich herausbilden müssen, die eben erstmal wirksam werden müssen. Und deshalb findet man auch, dass Geschwister sich zwar ähnlich sind in der Intelligenz, aber längst nicht übereinstimmen. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Zweieiige Zwillinge tun das auch nicht. Mhm. Die haben zwar die gleiche Umwelt, aber sie sind sich nur ähnlich, aber sie stimmen nicht überein. Mhm. Eineiige Zwillinge hingegen, die identische Gene haben, die stimmen auch fast überein im Intelligenzquotienten. Und es ist dieses Ergebnis, das uns eben ja inzwischen zeigt, dass wir an den Genen nicht vorbeikommen, wenn wir Intelligenzunterschiede erklären wollen.
Gut, dann geht es aber auf einem höheren Niveau zu und es geht nicht um Dummheit oder Intelligenz.
Ja.
Wenn die Gefahr heraufbeschworen wird, dass der deutschen Gesellschaft die Verdummung drohe, gibt es eine solche Gefahr? Und wenn ja, wodurch dann wirklich?
Also im Extremfall, wenn sozusagen nur noch Menschen, die in der unteren Hälfte der Intelligenzverteilung sind, wenn nur noch die Kinder kriegen würden und die anderen nicht mehr kriegen würden, dann würden wir nach 3 oder 4 Generationen das sicherlich merken, weil eben die Gene eine Rolle spielen. Aber so wie im Moment noch die etwas Ungleichverteilung ist, da müssen wir uns um diese Sache keine Sorgen machen. Wir müssen uns viel mehr Sorgen darum machen, dass wir längst noch nicht allen Menschen die Möglichkeit geben, die Intelligenz zu erreichen, die in ihren Genen im Prinzip vorgesehen ist.
Und das hochbegabte Kind muss nicht unbedingt das Kind von Eltern mit Abitur sein. Es kann auch das Kind von Eltern, die die Schule nicht geschafft haben, sein.
Es ist zwar wahrscheinlicher, das Erstere, aber es ist nicht unmöglich. Denn dadurch, dass eben so ein Lotteriespiel bei der Bildung von Eizellen, Spermien und dann bei der Befruchtung nochmal stattfindet, kann sich einfach ein Genmix ergeben, den man vorher nicht gefunden hat. Wir schleppen ja alle Gene mit uns rum, die nicht wirksam werden. Frauen, wenn sie einen Vater hatten, der eine Glatze hat, schleppen sozusagen in ihren Genen mit sich herum, dass es zu einer Glatzenbildung kommt, aber nur, wenn sie einen Sohn haben. Und so gibt es eben viele andere Dinge auch.
Frau Professor Stern, noch einmal zurück. Sie haben gesagt, es käme eigentlich darauf an, die Kinder gleichmäßig und gut gerecht zu fördern sozusagen. Das heißt, das deutsche Bildungssystem, das nachweislich dazu führt, dass die Kinder der Ärmeren benachteiligt und die der Reichen bevorteilt sind, ist die eigentliche Verdummungsmaschine?
Also das kann zu einer Verdummungsmaschine führen, wenn wir nicht mehr so durchlässig sind, dass auch begabte Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien eine entsprechende Bildung erhalten. Und umgekehrt, und das ist bestimmt die noch größere Gefahr, dass einfach doch Akademiker-Kinder, die nicht so gute Voraussetzungen mitbringen, auf jeden Fall durchs Schulsystem geschleppt werden und dann auch in Berufe kommen, wo sie eigentlich nicht die Leistung erbringen können, die man bräuchte. Also das ist eine möglicherweise viel größere Gefahr als eben die Befürchtung, dass bei einer nicht ganz parallelen Verteilung, symmetrischen Verteilung eben der IQ ein bisschen sinken könnte. Das liegt in weiter Ferne, während das Problem, dass wir das Intelligenzpotenzial, das auch eben in Schichten ist, wo wir es vielleicht nicht immer vermuten, dass wir das nicht ausschöpfen, das ist ein gegenwärtiges Problem.
Elsbeth Stern, Professorin für Lehr- und Lernforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Vielen Dank.
Ein finsterer Esel sprach einmal zu seinem ehlichen Gemahl: »Ich bin so dumm, du bist so dumm, wir wollen sterben gehen. Komm.« Doch wie es kommt, so öfter eben, Die beiden blieben fröhlich leben.
Die beiden Esel hat Christian Morgenstern sein Gedicht über die Dummheit genannt, die aus der Welt nicht wegzudenken ist. Und raus bist du, Sarrazin, und das Spiel mit der Ausgrenzung der Tag in HR2 Kultur. Thilo Sarrazin hat vergangenes Jahr sein Amt als Finanzsenator des Bundeslandes Berlin aufgegeben, um Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank zu werden. Er hatte schon als Berliner Senator Hartz-IV-Bezieher geschmäht und war immer gerne mit Provokationen aufgefallen. Dennoch wurde er ins hehre Amt des Bundesbankvorstands berufen. Und jetzt hat der Rest des Vorstands der Bundesbank lange gebrütet mit seinem Präsidenten Weber seit Tagen darüber, wie sie diesen Thilo Sarrazin wohl wieder loswerden könnten. Und heute haben sie dann den Bundespräsidenten gebeten, ihn zu entlassen. Eske Hicken.
Die Bundesbank hat den Ruf, äußerst diskret, verschwiegen und konservativ zu sein. Als Bundesbankpräsident Axel Weber neulich EZB-Chef Jean-Claude Trichet öffentlich widersprochen hat, war das für Bundesbankverhältnisse schon sehr ungewöhnlich. Einen Vorstand wie Sarrazin aber hat es in der Geschichte der Bundesbank noch nicht gegeben. Dass Vorstände umstrittene politische Positionen beziehen, bislang undenkbar. Ob das allerdings für eine Entlassung reicht, ist umstritten. Vor die Absetzung eines Vorstands sind hohe Hürden gesetzt. Grund ist das höchste Gut der Bundesbank, ihre Unabhängigkeit. Die Politik soll nicht in ihre Entscheidungen hineinregieren können. Deshalb ist auch der Vorstand besonders geschützt. Eine Entlassung ist nur in zwei Fällen vorgesehen, bei Krankheit oder bei schwerwiegenden Verfehlungen. Um Letzteres geht es im Fall Sarrazin. Formal ist alles geregelt. Den Antrag stellt der Vorstand, nötig ist ein Mehrheitsbeschluss. Die Bundesregierung zeichnet ab, am Ende entscheidet der Bundespräsident. Er kann einen Vorstand auch gegen dessen Willen entlassen. Grundlage ist der Verhaltenskodex der Bundesbank. Die Bank hat ihn sich im Jahr 2004 selbst gegeben, nachdem der damalige Präsident Ernst Weltecke wegen einer Affäre um eine Einladung in ein Luxushotel zurückgetreten war. Alle 6 Vorstände haben ihn unterschrieben. Der Kodex verpflichtet sie, sich so zu verhalten, dass sie das Ansehen der Bundesbank aufrechterhalten und fördern. Kurz gesagt also, dem Ansehen der Bundesbank nicht schaden. Genau das ist nach Ansicht des Vorstands aber passiert. Er sieht das Ansehen des Hauses durch Sarrazin beschädigt. Das hat er am Montag mitgeteilt. Allerdings, der Kodex ist Interpretationssache und das macht den Fall so kompliziert. Viele Kritiker sahen am vergangenen Wochenende eine Grenze überschritten, nach Sarrazins Äußerungen über angebliche jüdische Gene. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Bundesbank indirekt zum Rauswurf Sarrazins aufgefordert. Für Bundesbankpräsident Axel Weber dürfte der Fall Sarrazin nicht nur ein Ärgernis sein, sondern auch eine Belastungsprobe. Er wird als Nachfolger von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet im nächsten Jahr gehandelt. Dass Sarrazin gerade jetzt den Ruf der Bundesbank gefährdet, kann er deshalb kaum gebrauchen. Sarrazin war nicht Webers Wunschkandidat, das ist kein Geheimnis. Er gilt zwar als versierter Finanzfachmann, hatte aber schon als Berliner Finanzsenator mit Äußerungen über Hartz-IV-Empfänger die Öffentlichkeit gegen sich aufgebracht. Den ersten Ärger mit der Bundesbank hatte Sarrazin im Oktober letzten Jahres, als er von muslimischen Kopftuchmädchen gesprochen hatte. Weber hatte ihm daraufhin einen Zuständigkeitsbereich entzogen. Das war die gelbe Karte.
Und heute folgte dann Gelb-Rot. Mal sehen, ob es dann wirklich der Rauswurf wird. Ulrich Bartz in unserem ARD-Börsenstudio an der Frankfurter Börse. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schön.
Der Bundesbankvorstand hat also beschlossen, das Vorstandsmitglied Sarrazin aus dem Vorstand ausschließen zu lassen. Der Bundespräsident kann das jetzt machen, was er ohnehin gestern schon vorgeschlagen hatte. Thilo Sarrazin, hören wir in diesem Zusammenhang, müsse aus diesem Vorstand entfernt werden, damit das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland nicht beschädigt wird. Wieso kann ein Bundesbankvorstand das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland schädigen? Ist es so wichtig, dieses Amt?
Das Amt ist schon wichtig. Die Bundesbank hat traditionell einen Ruf wie Donnerhall in Geldkreisen, aber auch bei den Bürgern. Es ist zwar schon eine Weile her, dass die Bundesbank allein über die Zinsen hier in Deutschland bestimmen konnte. Faktisch hat sie es auch für Länder wie Frankreich oder die Benelux-Länder und viele andere in Europa gemacht. Aber die gute Arbeit, die sie damals geleistet hat, wird ihr heute noch zugute gehalten. Und der Bundesbankpräsident sitzt weiter als unabhängiger Vertreter im EZB-Rat und entscheidet über europäische Zinsen. Die Bundesbanker sind Staatsdiener, sie werden von Deutschland besoldet. Wenn sie reisen ins Ausland zum Beispiel, reisen sie mit Diplomatenpass. Und ein Vorstand ist schon ein herausgehobener Vertreter von Deutschland. Und wenn hier möglicherweise als ausländerfeindlich oder gar als antisemitisch zu verstehende Äußerungen fallen, dann kann ein Staat eigentlich nicht zugucken oder eine staatliche Institution. Sie muss dort handeln.
Ich glaube, Antisemitismus ist der falsche Vorwurf. Philosemitismus eher, hat ja gesagt, die Juden haben die guten Gene. Aber es ist so und so Blödsinn. Egal. Sie haben gesagt, ein Bundesbankvorstand ist eine sehr wichtige Position und wird im Ausland auch so gesehen. Aber die Bundesbank selber, die hat doch gar nicht mehr die Macht. Na gut, der Chef, der Präsident sitzt im EZB-Bankrat. Gut. Aber die anderen, ich meine, Herr Sarrazin befehligt irgendwie die Computersysteme dieser Bank. Wieso wird er dann als Vertreter Deutschlands gesehen?
Ja, dennoch, er ist Mitglied im Vorstand und wird eben als ein Kollege von Axel Weber gesehen. Und er vertritt eben im Bundesbank auch die Interessen Deutschlands, auch wenn er persönlich, wie man hört, zuletzt auch aufgrund der Beschränkungen des Ressorts nicht mehr allzu viel gemacht hat. Aber es ist ja auch bei anderen Beamten so oder bei Politikern so, die im Grunde keine richtige durchschlagende Wirkung haben. Wenn sie gegen den Komment in einer Gesellschaft handeln, dann sind die Leute, die verantwortlich sind, auch aufgefordert zu handeln. Sonst gilt so eine Art Interpretation, ja, dann billigen sie das ja. Mhm. Und dann geht es eben in die politische Dimension, wie es in diesem Fall auch getan hat.
Also es ist ähnlich, als wäre jemand im Auswärtigen Amt entgleist, irgendein hoher Diplomat.
Ich glaube, wenn der Büroleiter von Herrn Westerwelle, dem Bundesaußenminister oder gar sein Staatssekretär solche Dinge gesagt hätte, wäre es von Anfang an auch viel klarer gewesen, dass dieser Mann so in diesem Amt nicht hätte bleiben können. Und ein Bundesbankvorstand repräsentiert auch im Ausland die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesbank als Institution arbeitet auch mit anderen Zentralbanken zusammen. Hier hat sie nach wie vor sehr hohes Ansehen und gilt auch als Beispiel.
Nun haben wir gehört, dass die Bundesbankvorstände besonders geschützt sind, dass es wirklich schwierig ist, sie zu entlassen, dass das nur der Bundespräsident kann und man dann auch dagegen wieder vor Gericht ziehen kann. Würde dieser Schutz, denn da geht es ja um den Schutz der Geldpolitik vor dem Eingriff der Politik, würde dieser Schutz nicht eigentlich ausreichen, wenn der Bundesbankpräsident Weber gewährt würde und die Vorstände könnte man die da nicht eigentlich ausschließen?
Ja, ich glaube, dieser Fall zeigt, dass man über die Bundesbank und über die Regeln, wie Bundesbankvorstände berufen werden, wie sie behandelt werden, nochmal neu nachdenken muss. Ich glaube, es ist richtig, dass auch die Bundesbankvorstände Unabhängigkeit genießen, denn schließlich beraten sie auch den Bundesbankpräsidenten. Der braucht auch Rückhalt, auch von seinen Leuten, die verantwortlich sind für die Volkswirtschaft oder für die Steuerung der Geschäfte im Alltag. Aber dieser Fall hat gezeigt, auch mit meinen Gesprächen hier mit Experten an der Frankfurter Börse, dass es nicht sein kann, dass die Bundesbank überhaupt nichts zu melden hat, wenn ein Vorstand in ihre Reihen aufgenommen wird, dass es politische Erwägungen sind, die manchmal hauptsächlich eine Rolle spielen, dass die Bundesbank also nicht, sagen wir mal, ein Mittel ist, um fachlich gute Leute in die Bank zu holen, sondern eher ein Auffangbecken ist für manche Leute, die politisch ausgedient haben.
Ulrich Bartz in unserem ARD-Börsenstudio. Es muss also nachgedacht werden über die Bundesbank. Recht herzlichen Dank.
Hänschen will ein Tischler werden, ist zu schwer, der Hobel. Schornsteinfeger will er werden, doch das ist nicht nobel. Hänschen will ein Bergmann werden, mag sich doch nicht bücken. Hänschen will ein Müller werden, doch die Säcke drücken. Hänschen will ein Weber werden, doch das Garn zerreißt er. Immer wenn er kaum begonnen, jagt ihn fort der Meister. Hänschen, Hänschen, denke dran, was aus dir noch werden kann. Hänschen will ein Schlosser werden, sind zu heiß die Kohlen. Hänschen will ein Schuster werden, sind zu hart die Sohlen. Hänschen will ein Schneider werden, doch die Nadeln stechen. Hänschen will ein Glaser werden, doch die Scheiben brechen. Hänschen will Buchbinder werden, riecht zu sehr der Kleister. Immer wenn er kaum begonnen, jagt ihn fort der Meister. Hänschen, Hänschen, denke dran, was aus dir noch werden kann. Hänschen hat noch viel begonnen, brachte nichts zu Ende, drüber ist die Zeit verronnen, schwach sind seine Hände. Hänschen ist nun Hans geworden, und er sitzt voll Sorgen, hungert, bettelt, weint und klaget abends und am Morgen.
Ach, warum nicht war ich dummer in der Jugend fleißig? Was ich immer nun beginne, dummer Hans nur heiß ich. Ach, nun glaub ich selbst daran, dass aus mir nichts werden kann.
Die traurige Geschichte vom dummen Hänschen von Rudolf Löwenstein aus dem Revolutionsjahr 1848. Und raus bist du, Sarrazin, und das Spiel mit der Ausgrenzung, der Tag in HR2 Kultur. Wer mit dem Zeigefinger auf andere deutet, heißt es, der zeigt gleichzeitig mit drei Fingern auf sich selbst zurück. Wer andere ausgrenzen will und dabei übertreibt, der könnte am Ende selbst der Ausgegrenzte sein. Als Thilo Sarrazin den Juden gemeinsame Intelligenzgene zuschrieb, da hatte er, wie es ein Vorstandsmitglied des Zentralrats der Juden ausdrückte, die rote Linie überschritten. Das muss man wissen, wenn man bewusst provoziert. Man muss die roten Linien kennen. Und wenn man ausgrenzt, wie das Thilo Sarrazin tut, dann sollte man sich vielleicht auch ein paar Gedanken über Ausgrenzung überhaupt gemacht haben. Kleine Nachhilfestunde von Marius Kaller.
Warum ist es eigentlich so, dass etablierte soziale Gruppen andere, vor allem neu Zugewanderte, ausgrenzen? Fragte sich einmal ganz naiv der Soziologe Norbert Elias. Normalerweise müsste doch allen klar sein, dass die Gemeinsamkeiten sowohl bei den gesellschaftlichen Gruppen wie den einzelnen Menschen überwiegen. Es muss einen sozialen Grund für den Versuch der Ausgrenzung geben, schlussfolgerte der Soziologe und entdeckte ungleiche Machtbalancen zwischen den Etablierten und den Außenseitern. Die Etablierten nämlich haben ein höheres soziales Alter. Das heißt, sie sind deutlich länger vor Ort und haben die Zeit genutzt, eine homogene Gruppe zu bilden. Aber da jede sozial stabile Situation sich verändert und bedroht wird, werden Außenseiter zu Ausgegrenzten und damit zu Gegnern und Feinden. Und das, so Norbert Elias, ohne recht zu verstehen, was da geschah und gewiss ohne eigenes Verschulden. Diese Theorie begreift diesen Konflikt nicht als ethnischen, sondern als soziale Auseinandersetzung um Macht und Einfluss. Und sie eignet sich hervorragend, um die Praxis der Ausgrenzungen in der Geschichte zu verstehen. Bereits in der Antike begann sie mit dem Ostrakismos, dem Scherbengericht, und offenbarte dort, zu welch unterschiedlichen Zwecken sie genutzt werden konnte. Der berühmte Heerführer Themistokles hatte Athen den Sieg über die Perser beschert. Vielen drohte er daraufhin, zu mächtig zu werden, und so wurde er auf allgemeinen Beschluss aus der Stadt verbannt. Diese Form der Ausgrenzung sollte verhindern, dass jemand, der übermäßig reich oder mächtig geworden war, die Demokratie gefährdete. Aber sie wurde auch zu Intrigen genutzt und mutierte zu einer Waffe in den Machtspielen rivalisierender Gruppen. Das antike Beispiel wurde immer wieder von modernen Theoretikern zitiert. Wann findet Ausgrenzung statt? Wann ist sie womöglich berechtigt? Das entscheidende Wort lautet häufig Demokratie. Denn Demokratien beruhen wesentlich auf Zusammenhalt und Inklusion. Die Gemeinsamkeiten überwiegen die Unterschiede. Und deshalb reden alle miteinander und grenzen sich nicht aus. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat nach diesem Prinzip vor allem klassische Einwandererländer wie Kanada oder die USA untersucht und festgestellt, dass Menschen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen, wenn sie miteinander reden, auch historische Vorurteile mitschleppen und bisweilen engstirnig reagieren. Das, so Taylor, ist jedoch nicht das eigentliche Problem. Da niemand alle anderen Gruppen umfassend kennen und verstehen kann, sind Vorurteile schwer komplett abzubauen. Sie sind auch nicht notwendig problematisch. Solange jedenfalls miteinander kommuniziert wird und das Ziel gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Wenn aber das Vorurteil sich zum Ressentiment steigert und andere ausgeschlossen werden sollen, ist das undemokratisch. So gesehen wird die Frage, ob etwas den sozialen Zusammenhalt fördert oder bedroht, zum relevanten Maßstab. Taylors Versuch einer Selbstverteidigung der Demokratie ließe sich so zusammenfassen. Wer Ressentiments schürt und sich dabei ethnischer oder rassistischer Stereotype bedient und andere ausschließt, agiert nicht mehr auf dem Boden der Demokratie und muss damit rechnen, seinerseits aus ihr ausgeschlossen zu werden.
Das geschieht jetzt vielleicht teilweise mit Thilo Sarrazin, aber es geht noch weiter. Wenn Thilo Sarrazin auf die angeblich dummen Zuwanderer zeigt und die Muslime meint, dann grenzt er aus. Er sagt, die wollen wir hier nicht haben, hier ist Deutschland. Nur, was ist Deutschland und wer ist hier? Wer ist von hier? Es gibt in Karl Zuckmayers Drama Des Teufels General eine Szene, da gesteht der Leutnant Hartmann dem Fliegergeneral Harras, dass er Probleme mit seinem Arier-Nachweis hat. Und dann folgt die Szene, die wir jetzt noch einmal in Erinnerung bringen. Genommen haben wir sie aus der Verfilmung mit Kurt Jürgens als General Harras.
Es ist da etwas mit meinem Nachweis. Eine meiner Urgroßmütter scheint aus dem Ausland gekommen zu sein.
Ach, da sind sie wohl nicht ganz arisch, was?
Man hat das oft in rheinischen Familien. Jedenfalls sind die Papiere nicht aufzufinden.
Ja, da sind sie ja ein Mensch zweiter Ordnung. Da können sie ja keine Parteikarriere machen.
Nein, Herr General.
Schrecklich. Diese alten, verbanschten rheinischen Familien. Stellen Sie sich doch bloß mal Ihre womögliche Ahnenreihe vor. Da war ein römischer Feldherr, ein schwarzer Kerl. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ein ernster Mensch. Der ist schon vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Dann kam ein griechischer Arzt dazu, ein keltischer Legionär. Ein graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter und ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Und das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen, gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald. Und so weiter und so weiter. Das waren die Besten, mein Lieber. Vom Rheinsein. Das heißt, vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das ist Rasse. Seien Sie stolz drauf, Leutnant Hartmann. Und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter auf den Abtritt.
Des Teufels General. Professor Jochen Oltmer vom IMIF, dem Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Forschung an der Universität Osnabrück. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn wir der Argumentation des Zuckmayerschen Generals mal kurz folgen, dann sind wir Deutschen eigentlich sehr wenig geeignet, andere auszugrenzen, denn wir sind selbst ein Mix aus vielen Nationalitäten und Ethnien, oder?
Ja, das gilt letztlich für alle Bevölkerung, egal wohin sie schauen. Ob sie in Europa schauen oder weltweit, schauen sie sich die Entwicklung beispielsweise in Amerika an, der gesamte amerikanische Kontinent ist ein Mix aus den verschiedensten Bevölkerungen und das gilt letztlich für Europa auch. Also hier ging es um den Rhein, ob Sie an die Donau schauen, an die Elbe, das ist letztlich in dem Zusammenhang relativ egal.
Es hat, nachdem das Deutsche Reich als Nationalstaat gegründet worden ist, übrigens, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, in Versailles, also in Frankreich, plötzlich ganz viele Deutsche gegeben. Vorher hat es eigentlich keine gegeben. Woraus sind die eigentlich zusammengesetzt worden damals? Aus vielen Ländern eigentlich.
Ja, genau. Wobei Deutsche, wenn man jetzt ganz konkret auf die Staatsangehörigkeit guckt, letztlich erst seit den 1930er Jahren existieren. Das heißt also, Menschen, die in den 1920er Jahren geboren wurden, waren selbstverständlich weiter in Preußen, Hessen, Bayern, was sie sich auch immer einfallen lassen mögen. In der Tat, also 1870, 1871 entsteht ein Staat, entsteht ein Nationalstaat in einer Situation eines Sieges über ein anderes Land. Und es werden von oben herab zusammengeführt eine ganze Anzahl von verschiedenen Staaten, die wiederum auch erstmal schlichte, ja, historische Zufälle, Konstrukte sind.
Und davor und danach hat es dann immer wieder Einwanderungswellen gegeben. Haben die uns, und das ist ja das, die Argumentation, die da immer jetzt gerade unterstellt wird von Thilo Sarrazin, haben diese Einwanderungswellen uns geschadet?
Ja, also das ist ein Problem, das man sicherlich so einfach nicht benennen kann. Also erstens, in der Tat, Migration hat es immer gegeben. Lange war die Forschung sehr verbreitet, so etwas hätte es erst seit dem 19. Jahrhundert gegeben. Aber wenn Sie ins Mittelalter schauen beispielsweise, stellen Sie fest, dass es massive Bewegungen ständig gegeben hat, egal wohin Sie schauen. Das gilt auch für das 18. Jahrhundert, für das 19. Jahrhundert allemal.
Thilo Sarrazin gehört dazu, der ist hugenottischer Herkunft und sein Name deutet darauf hin, dass seine Vorfahren Muslime waren.
Genau. Wir gehören auch alle dazu. Also niemand kann man in dem Zusammenhang ausnehmen, egal wohin Sie schauen. Und der zweite Punkt, also ganz wesentlicher Antrieb für Migration ist die Vorstellung, andernorts Chancen wahrnehmen zu können. Und mit dieser Vorstellung, Chancen wahrnehmen zu können, gehört immer, dass sie eine Vorstellung bei den Zuwanderern haben, andernorts ihre Arbeitskraft, ihr Wissen, ihr Tun nutzen zu wollen, ja, letztlich Geld zu verdienen, Erwerbsmöglichkeiten zu verbessern. Und das heißt in aller Regel, dass diese Menschen, die dort kommen, eben den jeweiligen Volkswirtschaften, den jeweiligen Gesellschaften nützlich sind, mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrem Wissen.
Mhm. Nun rechnet Sarrazin hoch, er bringt Hochrechnung, nachdem hier in 100, 150 Jahren 80-90% Muslime leben. Wenn das so verlaufen würde mit der Geschichte, dann müssten wir eigentlich heute alle Italienisch oder Latein sprechen und Römer sein oder Franzosen, wie die hugenottischen Vorfahren von Tilo Sarrazin, oder meinetwegen Polen, wie die ganzen Szymanskis und Polanskis aus dem Ruhrgebiet.
Zum Beispiel. Also erstens, so weit hochrechnen kann niemand. Zweitens, bei Zuwanderergruppen, egal woher sie kommen, haben sie das Phänomen einer doch in der Regel relativ schnellen Anpassung. Also ich kann in die letzten Jahrhunderte schauen und immer wieder feststellen, Gruppen, die kommen, kleine Gruppen, die kommen, größere Gruppen, die kommen, passen sich an und zwar relativ schnell innerhalb von 2 oder 3 Generationen. Und meistens bleibt von dem, was sie mitgebracht haben, relativ wenig übrig.
Also das heißt, Namen.
Beispielsweise bleibt wenig übrig, weil die Bevölkerungsweise, also die Frage, wie viele Kinder geboren werden, sich schnell anpasst an die Zuwanderer, an die Mehrheitsgesellschaft, Sprache, auch im religiösen Bereich, überall gibt es Anpassungen, und zwar sehr erhebliche Anpassungen.
Hm. Hat es in früheren Jahren, Sie schauen ja auch zurück, auch diese Diskussionen um die Überfremdung gegeben, die ja hier auch im Hintergrund mitschwingt?
Also das ist einer der Begriffe, die wirklich eine ausgesprochen lange Geschichte haben, immer wieder hochkommen. Beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in der aktuellen Debatte eine Rolle spielt, dieses Wort Überfremdung ist 1993 zum Unwort des Jahres gewählt worden. Nicht zufällig, damals ging es um Ausländerfeindlichkeit, damals ging es um Anschläge, damals ging es auch um Tote, unter anderem Türken, Asylbewerber und so weiter und so fort. Und wenn Sie ins 19. Jahrhundert beispielsweise zurückgehen, dann stellen Sie fest, dass dieser Begriff immer wieder verwendet worden ist, insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten, wobei ganz unterschiedliche Gruppen, ganz unterschiedliche Zuwanderer gemeint waren oder ganz unterschiedliche Minderheiten. Im 19. Jahrhundert sehr häufig eben beispielsweise Juden, die zum erheblichen Teil eben keine Zuwanderer waren, aber als Minderheit auch ausgegrenzt waren und als etwas galten, was als Gefahr für die deutsche Nation, die deutsche Kultur, das deutsche Blut zu klassifizieren sei.
Professor Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Forschung an der Universität Osnabrück. Recht herzlichen Dank.
Bitte schön.
Dummheit macht sich stets am breitsten hier in dieser engen Welt. Sie erscheint auch am gescheitsten immer noch der dummen Welt. Aber was mir tut am leidsten auf der ganzen lieben Welt, Dummheit, Dummheit kommt am weitsten endlich doch noch in der Welt.
Dummheit in 8 Versen, ein Gedicht von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Und raus bist du, Sarrazin und das Spiel mit der Ausgrenzung, der Tag in HR2 Kultur. Die Deutsche Bundesbank will sich von ihrem Vorstandsmitglied Sarrazin trennen. Den Bundespräsidenten hat sie gebeten, Tilo Sarrazin als Vorstand zu entlassen. Ein bisher einmaliger und wohl auch nicht ganz einfacher Vorgang, haben wir gehört. Auch die SPD möchte sich von ihrem Mitglied Tilo Sarrazin trennen. Dort ist er zwar nicht im Vorstand, aber auch das wird nicht ganz einfach, denn es regt sich Widerstand. Die Parteibasis mosert. Es gibt schon 2000 Mails an den Parteivorstand, die für Sarrazins Verbleib in der SPD eintreten. Erfahren wir von wem? Vom Parteivorstand. Der uns das natürlich nicht mitteilen würde, wenn er sich das mit dem Parteiausschluss des Genossen Sarrazin leicht machen wollte. Peter Zudeik.
Eigentlich ist das alles ganz einfach. Jeder Verein hat ein Statut und wer gegen das Statut verstößt, muss mit Rausschmiss rechnen. Das deutsche Vereinswesen wird am allerprächtigsten in den politischen Parteien repräsentiert, also blüht auch die Rausschmisspraxis dort am schönsten. Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. So steht's in § 10 des Parteiengesetzes. Und § 35 des SPD-Parteiordnungsstatuts legt fest, dass ein Ausschlussverfahren gegen ein Mitglied verhängt werden kann, das gegen die Grundsätze der SPD verstößt. Die SPD hat sich immer sehr leicht getan, diese Bestimmung auf sogenannte Linksabweichler anzuwenden. Franz Josef Degenhardt flog 1971 raus, weil er zur Wahl der DKP in Schleswig-Holstein aufgerufen hatte. Hans Christian Ströbele 1975, weil er als Verteidiger in Stammheim RAF-Terroristen in einem Brief als »Liebe Genossen« angesprochen hatte. 1981 wurde der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Hansen aus der Partei ausgeschlossen. Sein Vergehen? Er war gegen den NATO-Doppelbeschluss und sagte das auch öffentlich. Klaus Ernst, heute Chef der Linkspartei, traf es 2004, weil er die Agenda 2010 kritisiert und mit der Gründung einer neuen Linkspartei gedroht hatte. 2008 kam das Aus für Detlef von Larcher, weil er zur Wahl eben dieser Linkspartei aufgerufen hatte. Gegen eher rechte Genossen tut die SPD sich dagegen schwer. Der berühmteste Rausschmiss der Parteigeschichte war denn auch gar keiner. Wolfgang Clement wurde 2008 von der Bundesschiedskommission lediglich gerügt. Das interpretierte er aber als Entmannung und trat selbst aus der Partei aus. Dass er öffentlich gegen die Politik der SPD in Hessen agitiert und, vorsichtig ausgedrückt, zur Nichtwahl von Andrea Ypsilanti aufgerufen hatte, reichte der Bundesschiedskommission nicht zum Rauswurf. Wenn wir jeden ausschließen, der mal Blödsinn erzählt, wird's auf die Dauer einsam. Das erklärte damals Sigmar Gabriel, der heute argumentiert, dass sich die deutsche Sozialdemokratie nicht für rassistische und sozialdarwinistische Thesen in Anspruch nehmen lassen darf. Alles Weitere ist eine Frage von politischer Taktik und Opportunität.
Joachim Käppner, Redakteur im Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung und dort beschäftigt mit den Sozialdemokraten. Guten Tag nach München.
Guten Abend.
Die SPD tut sich offensichtlich schwer mit den konservativen Stänkerern in den eigenen Reihen. Was Thilo Sarrazin sagt, ist sehr offensichtlich nicht sozialdemokratisch. Aber muss oder soll sie ihn deshalb ausschließen? Was sagt der politische Beobachter?
Meine Meinung ist, dass sie schlecht beraten ist, ihn auszuschließen, weil eine Partei diese Diskussion, die ja an der Parteibasis ohnehin seit langem geführt wird, eigentlich offen führen müsste und auch die Gegensätze aushalten müsse. Damit sage ich nicht, dass Sarrazin recht hat. Er hat sich extrem ungeschickt benommen, extrem provokativ. Er bringt die Partei natürlich mit seinem unverantwortlichen Verhalten in eine sehr schwierige Lage. Nichtsdestoweniger wäre der Parteivorstand sicher besser beraten, ihn innerhalb der Partei zu isolieren, statt jetzt eine Art Märtyrer aus ihm zu machen.
Sigmar Gabriel hat daran erinnert, dass es mal, ja, schon lange her, sozialdemokratische Politik war, Arbeiterkindern den Zugang zum Abitur und den Zugang zum Studium zu ermöglichen und dass es nicht mit den Thesen Sarrazins übereinstimmt. Denn nach seiner Theorie dürfte das ja gar nicht gehen, weil die Arbeiterkinder ja gar nicht intelligent genug seien oder sein könnten eigentlich. Trotzdem sagen Sie, diese Diskussion in der Partei halten?
Ich glaube schon, weil das, was Sarrazin, wenn auch in völlig übersteigerter und überspitzter Form von sich gibt, das sagen ja auch viele Leute an der Basis. Das merkt man ja auch bei diesen Briefen, diesen 2000, die der Bundesvorstand da benannt hat. Die Leute haben ein Unbehagen damit. Die sind ja vielfach im Ruhrgebiet, in Berlin und so ist ja diese Klientel genau, lebt auf relativ engem Raum mit Ausländern zusammen. In Berlin häufig auch mit Problemgruppen, wie dort diesen arabischen Clans und so. Das beschäftigt die Leute einfach sehr. Und da müsste die Partei eigentlich andere Rezepte haben, als jetzt vor allem auf einen Kritiker einzuschlagen. Ich glaube, wenn die den jetzt rauswerfen, das sieht ja auch so aus, dann wird Herr Sarrazin zum Märtyrer, nicht nur die Rechten, die jetzt ja sich schon sehr freuen über diese Vorgänge, sondern auch in der Partei kann es leicht sein, dass so ein bodenständiges Milieu, so ein proletarisches Milieu, was davon noch übrig ist, doch abgestoßen wird von diesem Vorgang und das Gefühl habe, die nehmen unsere Anliegen gar nicht ernst.
Also die sollten eher sagen, die SPD, das ist nur ein Provokateur, der will nur eine Debatte anzetteln, also lasst uns die Debatte über Migration, Integration und Bildung führen.
Ja, es wäre sehr viel souveräner und selbstbewusster zu sagen, ja, wir haben da in Teilen der Migrantenschichten, das muss man ja auch immer sehen, es sind Teile, wir haben da in Teilen der Migrantenschichten ein Problem und das müssen wir angehen, gerade in den großstädtischen, urbanen Milieus. Das können wir auch, weil wir die richtigen Rezepte dazu haben und das, was der Genosse Sarrazin davon sich gibt, ist in vieler Hinsicht so überspitzt, dass wir es leider nicht ernst nehmen können oder ihn nicht ernst nehmen können, wohl aber das Thema. Diese Chance haben sie aus meiner Sicht verpasst. Jetzt wird der Sarrazin wahrscheinlich ausgeschlossen und läuft dann als Opfer durch die Lande und da wird die SPD noch lange daran zu knacken haben. Und außerdem muss man sich ja fragen, was hat er denn wirklich gesagt, was einen Parteiausschluss rechtfertigt? Ich finde, das, was er gesagt hat, ist teilweise dämlich, teilweise unverständlich, teilweise zugespitzt, aber einen Grund zum Parteiausschluss sehe ich darin nicht.
Man könnte sagen, eine demokratische Partei muss einen Antidemokraten nicht in den eigenen Reihen aushalten.
Das ist richtig. Wenn er ein bekennender Antidemokrat wäre, müsste man ihn nicht in den eigenen Reihen aushalten. Ich habe zum Beispiel Verständnis dafür, dass die SPD in den 70er Jahren Leute ausgeschlossen hat, die zur Wahl der DKP aufgerufen haben, weil die DKP eine SED-treue Partei war und da es da wirklich um Grundsatzfragen zwischen Sozialismus und demokratischem Rechtsstaat ging. Auch das war nicht einfach damals. Aber das ist hier ja nicht gegeben. Der Sarrazin warnt ja vor Integrationsproblemen. Er tut das auf seine Weise, aber er stellt sich meines Erachtens nicht neben den Boden des Grundgesetzes oder der demokratischen Überzeugungen der SPD.
Bei der Bundesbank, das haben wir vorhin in der Sendung hier schon gehört, geht es um den Ruf der Institution und die Reputation der Bundesrepublik Deutschland. Hat die SPD nicht auch einen Ruf zu verlieren?
Doch, sie hat auch einen Ruf zu verlieren. Sie ist aber anders als die Bundesbank sozusagen keine große öffentliche Einrichtung, der es natürlich nicht recht sein kann. Ich habe da bei der Bundesbank mehr Verständnis dafür, dass einer ihrer führenden Leute immer mit solchen, also praktisch die Firma so nach außen vertritt, das geht natürlich weit weniger. Innerhalb der SPD, das ist eine Volkspartei mit sehr, sehr weiten weltanschaulichen Flügeln, sehr weit gespannten weltanschaulichen Flügeln und innerhalb derer, glaube ich, müsste man den Sarrazin schon noch ertragen können. Ich habe auch jetzt weniger Mitleid mit ihm selbst, wenn Sie ihn ausschließen, er hat das ja alles selber provoziert, sondern ich habe eher die Sorge, dass Herr Sarrazin dann zum Märtyrer nicht nur der Rechten wird, sondern auch vieler innerhalb der SPD, die sagen, bei uns kann man ja noch nicht mal mehr seine Meinung sagen.
Joachim Käppner, Redakteur im Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, recht herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Klein Dummdeifi ging vorüber, witzig wie ein Nasenstüber. Doch ihr schnippisches Geschau spielte Hochmut und verneinte, ungefragt, was ich nicht meinte, sah in mir nur Kerl zur Frau. Dass ich beinahe um sie weinte, ahnt sie nicht. Ihr eignes, scheues, proletarisch, tierisch treues Abwehrnotgesicht kennt sie nicht. Hab mit ihr nicht angebandelt, liebte, schwieg und ging. Klein, dumm, Deifi, junges Ding, du und ich, die Zeit verwandelt. Ob auch mir jemals jemand begegnete, der mich dumm fand und doch segnete?
Klein, dumm, Deifi. Hörte sich an wie ein Ringelnatz, war auch ein Ringelnatz. Und raus bist du, Sarrazin, und das Spiel mit der Ausgrenzung der Tag in HR2 Kultur. Es ist eine inzwischen 30 Jahre alte Diskussion, die um das Einwanderungsland Deutschland, das keines sein wollte. Ein Kollege mit dem sogenannten Migrationshintergrund haben wir gebeten, diese Geschichte noch einmal für uns Revue passieren zu lassen, aus seiner Sicht, Zoran Arbutina.
Inzwischen hat man Armando Sa Rodriguez gefunden. Er kommt jetzt über die Gleise herüber unter dem Beifall der Umstehenden, um die Ehrung als millionster Gastarbeiter, als der er unter den Männern und Frauen, die mit ihm im Zuge waren, durch das Los bestimmt worden ist, in Empfang zu nehmen.
Das war am 10. September 1964. Der junge Portugiese bekam als millionster Gastarbeiter ein Moped geschenkt. Es waren die goldenen Jahre des deutschen Wirtschaftswunders. Im Land herrschte Arbeitskräftemangel. Die Lösung des Problems fand man im Ausland. Schon 1955 schloss die Bundesrepublik Deutschland ein Anwerbeabkommen mit Italien. Bald folgten Spanien, Griechenland, Türkei, Portugal und die anderen. Die Idee der Rotation der Arbeitskräfte, das heißt, dass die einen nach wenigen Jahren wieder gehen und an deren Stelle dann neue kommen, funktionierte nie wirklich. Weder wollten Gastarbeiter in ihre immer noch armen Heimatländer zurück, noch wollten ihre deutsche Arbeitgeber die nunmehr eingearbeiteten Arbeitskräfte wieder gehen lassen. So wurden aus kurzfristig angeheuerten Arbeitern langfristig genehme Arbeitnehmer, die dann auch ihre Familien nachkommen ließen. In dieser Zeit, sagte der Schriftsteller Max Frisch, wir riefen die Arbeiter und es kamen Menschen. Über die Jahre stieg ihre Zahl rasant von knapp 80.000 im Jahr 1955 auf 2,6 Millionen im Jahr 1973. Aber nicht nur durch die Gastarbeiter und ihre Familie wuchs die Zahl der Ausländer in Deutschland, es kamen auch viele Spätaussiedler, Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge sowie Asylbewerber. Heute leben in Deutschland über 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das ist beinahe jeder Fünfte.
Und trotzdem hat es jahrzehntelang gedauert, bis die Deutschen bereit waren, die Tatsache anzuerkennen, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland geworden ist. Das zeigt auch das Wirrwarr und die Terminologie, meint Lina Hüffelmann vom Kölner Flüchtlingsrat.
Erst hießen sie Ausländer, dann hießen sie Fremde, dann hießen sie Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Es wird irgendwie darum gerungen, das sprachlich zu verändern. Aber was dahinter steht, ist immer noch die Einteilung zwischen wir und sie.
Das Unbehagen in der Bevölkerung den anderen gegenüber spiegelte sich auch in der Haltung der Parteien wider. Nachdem die sozialliberale Regierung unter Helmut Schmidt 1973 den Anwerbestopp verfügte, war die Politik hauptsächlich damit beschäftigt, den weiteren Familiennachzug zu begrenzen. Erst Ende der 70er Jahre formulierte der erste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Heinz Kühn von der SPD, die These, dass eine neue Entwicklung eingetreten ist und die Gastarbeiter nun Einwanderer geworden sind. Nicht zuletzt durch den Druck der neu gegründeten Grünen Partei, die sich von Anfang an als Sprachrohr der Benachteiligten verstand und das Konzept der Multikulturalität zum Markenzeichen entwickelte, leiteten dann in den 80er Jahren sowohl die Sozialdemokraten als auch Liberalen eine Wende in der Ausländerpolitik. Integration wurde zum Zauberwort. Christdemokraten brauchten etwas länger. Erst im Jahr 2000 beschloss die Führung der CDU ein Grundsatzpapier, in dem sie sich von der These verabschiedet, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist.
Es dauert ein wenig, bis das alles so begriffen ist. Safer Çenotak, Schriftsteller, mit 9 Jahren nach München eingewandert, dort zur Schule gegangen, Germanistik, Politik und Philosophie studiert. Das lebende Beispiel dafür, dass Thilo Sarrazin Unrecht hat. Guten Tag nach Berlin.
Ja, guten Tag.
Thilo Sarrazin sagt, muslimische Migranten vererben die Dummheit und ziehen das Intelligenzniveau in Deutschland nach unten. Das ist falsch, wie wir gehört haben, und wahrscheinlich ist es auch dumm, wenn er es wirklich glauben sollte. Ansonsten aber ist es zunächst mal eine dreiste Provokation. Sie sehen und hören seit Tagen die Reaktionen auf diese Provokation. Wie sehen Sie die?
Naja, wir erleben leider so ein tragikomisches Schauspiel, das durchaus damit zu tun hat, dass ein Land, das kein Einwanderungsland sein möchte, zum Einwanderungsland geworden ist. Nicht aus dem eigenen Wunsch, sondern aus dem, was Sie ja schon dargestellt haben. Und diesen Widerspruch haben wir anscheinend nicht überwunden. Und ich habe das Gefühl, wir werden es nie überwinden wirklich, sondern wir werden tatsächlich eine sehr streitbeladene und sehr einander entfremdete Situation haben, wo die Gruppen, verschiedenen Gruppen, wenn sie als Gruppen wahrgenommen, einander entfremdet sind. Sie können sich ja vorstellen, was in den letzten Tagen passiert ist, vielleicht aber auch nicht. Alle Menschen, die aus der muslimischen Kultur stammen, die irgendwie damit zusammenhängen, gläubig, ungläubig, agnostisch, atheistisch, alevitisch, sunnitisch, fühlen sich angesprochen, fühlen sich direkt beleidigt, diffamiert. Und der Großteil der deutschen Bevölkerung, eine Mehrheit, alle Umfragen belegen das, begrüßt das. Was ist das für eine wahnsinnige Entfremdung? Gibt es da überhaupt noch eine Brücke? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir uns wirklich hinsetzen müssen, alle Seiten, und nicht einander anschauen, sondern sich selbst anschauen müssen. Ich sage das besonders an die autochthone deutsche Bevölkerung. Sie muss sich schon die Gedanken machen, ob das ein Land sein soll, das bisher einigermaßen funktioniert hat als weltoffenes Land, wenn auch eben nicht zugegebenermaßen als Einwanderungsland, ob man dieser Weltoffenheit weiterleben will oder ob man tatsächlich eine auf kulturalistische, rassistische Grundmuster berufende Gesellschaft aufbauen will, die übrigens auch demokratisch sein kann. Das ist überhaupt, ich habe meinen Vorredner zugehört, es ist überhaupt kein Widerspruch. Man kann Demokrat und Rassist sein, das geht. Und das ein gutes Beispiel dafür ist Herr Sarrazin mit seinen Thesen, die nicht nur eine ethnische Gruppe rassistisch einmauern, sondern eine ganze Kultur von 1,7 Milliarden Menschen. Ich frage mich zum Beispiel, wie nimmt Herr Sarrazin eigentlich die moderne türkische Kultur wahr? Wie nimmt er eigentlich die türkische Modernisierungsgeschichte wahr? Natürlich fast gar nicht. Wie nimmt er die Säkularisierungsgeschichte der Türkei wahr? Überhaupt gar nicht, weil es passt ja alles nicht ins Bild. Ihm reicht es ja, wenn er eine Moschee sieht, und dann sieht er schon den Bin Laden-Kopf auftauchen. Und leider sehen das viele so, und leider ist dieser Boden in den deutschen Medien in den letzten Jahren bewusst und propagativ aufbereitet worden. Es war also wirklich eine Richtung, was mir übrigens wehtut, weil ich habe auch eine ganze Reihe von kritischen Texten geschrieben, die sich mit der islamischen Kultur beschäftigen. Und ich frage mich, was habe ich da eigentlich gemacht?
Wissen Sie, wo der Name Sarah?
Das finde ich ganz schlimm, weil man eigentlich dann auch die Kultur, aus der man stammt, gar nicht mehr kritisieren kann. Es wird einem sozusagen Hände, Füße, Kopf wird einem gebunden. Man kann sich gar nicht mehr weiterentwickeln. Man kann entweder weghören, sich eingraben. Eine Debatte, eine Diskussion, ein Dialog entsteht so überhaupt nicht.
Wissen Sie, wo der Name Sarrazin herkommt? Eine ja, Erklärung?
Ist ja klar.
Ja, klar, logisch. Und das sind diejenigen gewesen, die mit den Kreuzrittern zurückgekommen sind, Muslime damals in Frankreich.
Also dieser ganze Einfluss, ja, der übrigens hat Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, den man ja immer wieder gerne zitiert, ein paar Worte zu dieser ganzen Einwanderungsgeschichte gesagt in den letzten Jahren. Die hat er ganz negativ beschrieben, aber er hat gesagt, das tut ihm leid, dass es so negativ ist. Ja, das ist, er hat gesagt, er hat Anwerbestopp gemacht, weil er gewusst hat, die Deutschen können das nicht verdauen, die können das nicht aufnehmen. Das wird zu viel. Und das ist eine ganz andere Haltung. Ja, das ist eine wahrscheinlich realistischere Haltung, zu sagen, wir haben die Geschichte, in die Begegnungsgeschichte zwischen islamischer Welt und christlicher Welt im frühen Mittelalter vergessen. Wir haben die nicht mehr in Erinnerung. Wir haben starke Feindbilder. Ja? Und wenn wir sozusagen eine so starke Zuwanderung bekommen aus diesen Menschen, aus diesem Kulturkreis, werden wir Probleme bekommen. Und gleichzeitig muss man sich auch überlegen, wie kommt es, dass eine so attraktive, starke Kultur wie die deutsche Kultur sich so ängstigt. Ja? Die Kultur ist ja auch mit der Aufklärung verbunden. Die Kultur hat eine lange literarische Tradition. Sie hat hervorragende Forscher, Wissenschaftler, Schriftsteller hervorgebracht, die sich empathisch und intensiv und kreativ mit anderen Kulturen beschäftigt haben. Das ist ein Reichtum, das vorhanden ist, das mich zum Beispiel auch zur deutschen Kultur hingezogen. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen, ich hätte kein einziges deutschsprachiges Gedicht schreiben können, wenn ich diese Attraktivität nicht verspürt hätte. Und das alles geht sozusagen mit Thesen von Herrn Sarrazin und vor allem, das ist gar nicht so wichtig, die Thesen von Sarrazin, von der allgemeinen Stimmung.
Es ist die Reaktion, das haben Sie ja gesagt, es ist die Reaktion der Tenor bei denen, die noch nicht mal beiverklatschen. Sarrazin liegt falsch, aber er provoziert eine wichtige Debatte, ist ja die Antwort. Und das ist, sagen Sie, eigentlich schon auch die falsche Haltung. Das ist auch keine wichtige...
Wissen Sie, er provoziert ja nicht die Debatte, dass wir unsere Bildungschancen in diesem Land verbessern, insgesamt als Bevölkerung. Sondern er provoziert die Debatte, dass in der Türkei, in Deutschland auf den Straßen türkisch gesprochen wird, dass es Moscheen geben wird, mehr und mehr, Kopftücher, das ist das, was ihn stört. Nicht die Bildung, das ist sekundär. Und das ist, was die Menschen wahrnehmen, die nehmen die Symbole wahr. Die Bildungsdiskussion, die ja wichtig ist, die ja alle betrifft. Ich frage mich, wo ist eigentlich in diesem Buch, wo sind in diesen Thesen eigentlich diejenigen deutschen Schichten, die seit zwei Generationen der Arbeitslosigkeit leben?
Ja, natürlich.
Die das an ihre Kinder vererben. Das sind ja, also ich meine jetzt die autochthonen Deutschen, ja?
Ja.
Die sind ja, die leben ja auch in diesem Land. Die nimmt ja überhaupt niemand mehr wahr. Und das ist doch Unsinn. Oder wenn Sie sagen würden, es gibt Übergriffe und Missbrauch in der katholischen Kirche, ja? Gehen wir dann dazu über, 20 Millionen Katholiken zu diffamieren? Nein, das tun wir nicht.
Zafer Cinecak. Ich verstehe Ihre Aufregung. Ich verstehe, dass Sie sagen, schaut ihr mal auf euren eigenen Bauchnabel. Nur den autochthonen Deutschen, das haben wir in dieser Sendung schon vorgeführt, den gibt es überhaupt nicht, sondern der ist schon von Anfang an ein Mix gewesen aus vielen, vielen verschiedenen Kulturen und Ethnien, die hier zusammengekommen sind. Und sie gehören heute dazu und das müssten wir dann irgendwann mal wahrnehmen wollen.
Das Gefühl habe ich zunehmend weniger, dass ich dazu gehöre. Ich gehöre anscheinend zu einer Kultur, die weniger intelligent ist.
Nein, das tun sie nicht.
Das wird sich zeigen, dass in den nächsten Jahrzehnten dass dies nicht so ist, das wird man sehen. Aber das wird Deutschland sehr, sehr viel kosten. Das wird diesem Land sehr, sehr schaden. Und Herr Sarrazin hat mit diesem Buch richtig dem Land geschadet, würde ich sagen, Integration geschadet.
Safa Cinecak. Wir sind am Ende der Sendung. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank.
HR2 Kultur Podcast.
Wann Tag ist, bestimmen Sie.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.